Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 117 des Freelancer-Podcasts. Wir haben in dem Podcast hier schon viel über Side-Projects gesprochen, Passion-Projects, also unter vielen Namen ist das Ganze schon hier aufgetreten. Heute soll das mal wieder Thema sein, allerdings geht es heute darum, wie man solche Projekte finanzieren kann, und zwar mit Hilfe der Crowd, also das berühmte Crowdfunding. David Hilmer ist bei mir. Moin, David.
Moin, moin. Hi, grüß dich.
Du feierst dein, wie nennt sich das, wenn man dreimal da war? Nicht Debüt, sondern
Triple oder Hattrick?
Hattrick? Kann sein. Auf jeden Fall bist du schon zum
dritten Mal. Ich feiere auf jeden Fall. Ja. Du feierst. Ja, vielen Dank, dass ich schon zum dritten Mal da sein darf, Mensch.
Echt cool. Ja, schön, dass du hier bist. Immer wieder gerne. Du hast ein Projekt gecrowdfundet. Bevor wir jetzt darüber sprechen, oder du crowdfundest es gerade noch, bevor wir da jetzt genauer drüber sprechen und du so ein bisschen erzählst, wie man sowas machen kann, was da Schwierigkeiten sind und wie man überhaupt Leute auf die Crowdfunding-Seite bekommt, würde ich gerne mit dir kurz ein bisschen über dein Business sprechen, und zwar wie die Corona-Situation dich eigentlich betrifft und ob du da betroffen bist.
Ja, spannendes Thema. Auf jeden Fall. Also das ist ja irgendwie ein Thema, was langsam schon langweilt. Also ich klicke bei dem Podcast immer weg, wenn es irgendwie geht um Corona-Krise und Lösungen und sowas. Aber es ist halt nach wie vor irgendwie sehr, sehr relevant. Und für mich, also ich persönlich habe das immer als Chance gesehen irgendwie, weil es war jetzt nicht so, dass wir vorher irgendwie schon finanziell so alles gerade so irgendwie geschafft haben. Also wir hatten irgendwie so einen Puffer. Von daher war tatsächlich diese ganze Zeit oder ist die ganze Zeit tatsächlich eine Möglichkeit, eine Chance, irgendwie mal aus dem Trott rauszukommen, aus diesem Business-Trott, und mal irgendwie neu zu denken, umzudenken und irgendwie Dinge anzugehen, die man halt schon lange irgendwie auf dem Zettel stehen hat. Also ich sitze hier zum Beispiel gerade in unserem Video- und Podcast-Studio, was wir halt über die Zeit gebaut haben, weil sich einfach die Zeit irgendwie gefunden hat. Und das macht Spaß.
Bei euch zu Hause oder habt ihr da wirklich was angemietet
für? Im Büro. Also ich bin hier in der Hochschule Fresenius in Wiesbaden. Die haben so einen Gründertrakt vom Kompetenzcenter Entrepreneurship. Und da ich hier auch Dozent bin, habe ich einen guten Draht gehabt und habe mich hier praktisch eingemietet auf diesem Gründerflur, könnte man sagen. Und habe hier der Gründerflur. Hier wird wild gefeiert. Nee, Quatsch. Also es sind auch gar nicht so viele da. Genau, klingt auf jeden Fall so. Und wir haben hier so zwei kleine Räume. Und in dem einen ist eben das Büro und in dem anderen ist jetzt das Videostudio.
Cool.
Ja, und von daher, wie gesagt, sehe ich das Ganze irgendwie als Chance, um gestärkt rauszugehen, um neue Dinge anzugehen. Ich meine, ich bin ja irgendwie klassisch Berater und gebe Workshops und Trainings, und es ist ja, glaube ich, sollte allen klar sein, dass die Corona-Krise auch langfristig irgendwie Auswirkungen hat, wie wir lernen. Also natürlich müssen wir irgendwie Dinge digitalisieren, deswegen haben wir auch das Videostudio, weil das Lernen auch zum Teil in E-Learning oder der E-Learning-Trend sich durch Corona beschleunigt natürlich. Und genau, wir versuchen das eben zu nutzen, so gut es geht.
Jetzt bin ich schon, dadurch, dass du jetzt zum dritten Mal schon bist, davon ausgegangen, dass alle dich kennen. Das ist natürlich schwierig, deswegen frage ich vielleicht nochmal nachträglich, kannst du dich nochmal kurz vorstellen und sagen, was du eigentlich machst?
Ja, genau. Was? Mich kennt nicht jeder? Nee, Quatsch. Also ich bin seit 2016 Freelancer, Projektmanagement-Freelancer, bin durch viele Agenturen deutschlandweit getingelt als Projektmanagement-Freelancer, meist im Digitalbereich, und habe da die verschiedensten Kunden betreut und habe nebenbei mich mit dem Thema New Work, Agilität, zeitgemäßes Arbeiten beschäftigt und habe das eben auch, wo wir jetzt beim Thema sind, als Side-Project irgendwie angesehen und habe dann 2018 gegründet. Hello Agile heißt mein Unternehmen, und da geht es eben genau um dieses Thema Agilität, New Work, zeitgemäßes Arbeiten, und das machen wir einmal in offenen Workshops, also wo sich jedermann anmelden kann, um zum Beispiel einen Scrum Master zu machen oder um Lego Serious Play zu lernen, also Lego im Business-Kontext, könnte man sagen, und wir begleiten, beraten Unternehmen, und da bin ich jetzt gerade, kann man sagen, auf dem Sprung vom Freelancer zum Unternehmer, aber es hat doch viele Parallelen. Ich meine, als ich beim ersten Mal da war, haben wir ja genau darüber gesprochen, also vom Freelancer zum Unternehmer. Das ist ein mutiger Schritt, der aber Spaß macht, der Sinn macht. Aber natürlich bin ich auch beim Kunden, gebe Trainings nach wie vor und mache halt das, was ein Freelancer auch macht.
Mhm.
Genau.
Die Folge kann ich auch sehr empfehlen. Also da haben wir ja sehr ausführlich darüber gesprochen, wie es eigentlich ist, vom Freelancer diesen Schritt zum Unternehmer zu gehen. Manche Leute sehen Freelancing ja so ein bisschen als Zwischenstep, so Selbstständigkeit, nochmal damit erstmal ein bisschen warm zu werden und dann irgendwann zu sagen, jetzt will ich auch ein bisschen mehr Verantwortung haben, also nicht nur für mich vielleicht. Du bist ja sowieso der Mensch der großen Projekte. Ich meine, du und deine Frau Edina, ihr seid ja beide, haben wir ja in der letzten Folge festgestellt, auch sehr empfehlenswert, Lukas und ich mit euch beiden gesprochen haben. Mhm. Hat sich herauskristallisiert, was ihr eigentlich alles an Kram macht und wie viel das eigentlich ist.
Ja, also eine Folge über Fokus sollten wir wahrscheinlich nicht machen, weil das ist auch meine große Baustelle.
Konzentrier dich auf eine Sache oder so, ist nicht so deine Devise.
Ja, es kommt mehr und mehr so, aber es fällt mir schwer, weil ich brauche halt irgendwie, mir macht die Abwechslung Spaß so.
Ne? Ja, muss ja auch nicht. Also warum? Also ist klar, ist es sicherlich sinnvoll, wenn man eine Sache komplett nach vorne bringen will jetzt. Ne? Aber manchmal ist es ja auch einfach cool, mit mehreren Sachen zu jonglieren, die jetzt alle vielleicht nicht ihr maximales Potenzial entfalten, aber dafür halt die Abwechslung in den Alltag bringen.
Genau. Und für mich die Motivation. Ne? Also wenn ich von dem einen irgendwie die Nase voll habe, dann mache ich mit dem anderen weiter. Ne? Aber so, also ich bin zum Beispiel gerade dabei, ein Buch zu schreiben und das schiebe ich auf ohne Ende. Ne? Ich finde immer wieder Ausrede und neue Sachen und mache da wieder irgendwas Neues, nur damit ich da nicht dran schreiben muss. Weil klar, irgendwie als dieses Thema mit dem Buch aufkam, ich habe einen Verlag gefunden, habe da natürlich auch eine Deadline. War ich natürlich mega motiviert und habe losgelegt. Aber ja, dann flacht sowas mal wieder ab und man fängt an zu prokrastinieren. Aber so ist das halt.
Kennt man. Okay, ich leite das Thema mal wieder zum Ursprungsgedanken dieser Folge zurück, nämlich zum Crowdfunding eines eigenen Projekts. Vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was Crowdfunding ist, ich glaube, es sind wenige, aber vielleicht kannst du ganz, ganz kurz erklären, was das ist.
Genau, also das Crowdfunding ist letztlich die Finanzierung durch den Schwarm, durch die Masse. Also ich gehe nicht zur Bank und leihe mir Geld, sondern ich bitte die große, weite Welt, finanziert mich oder hilft mir dabei, mein Projekt zu finanzieren. Das ist letztlich Crowdfunding. Ja, und da gibt es verschiedene Plattformen, mit denen man Crowdfunding machen kann. Die bekanntesten sind sowas wie Kickstarter oder Indiegogo. Es gibt aber auch noch andere Crowdfunding-Kampagnen, die zum Beispiel sich für, ich sag mal, nachhaltigere Geschäftsmodelle einsetzen. Sowas wie Start Next kennt man vielleicht. Da gibt es auch betterplace.org. Da geht es auch darum, Crowdfunding wieder, aber eher um Spenden zu sammeln. Denn die meisten Crowdfunding-Kampagnen oder die am weitesten verbreitete Art, wie Crowdfinanzierung funktioniert, ist praktisch, du finanzierst mich, aber dafür kriegst du eine Belohnung, zum Beispiel das Produkt. So wurden schon ganz, ganz viele verschiedene Projekte, Produkte, Dienstleistungen finanziert, indem man dann praktisch einen Betrag bezahlt und dann irgendwas davon bekommt.
So ein Klassiker ist dann auch irgendwie so ein Abendessen mit den Gründern oder so, habe ich mal
festgestellt. Zum Beispiel.
Das ist richtig oft der Fall.
Ne? Es gibt tatsächlich ein Beispiel, was ziemlich wenig bekannt ist dafür, dass es irgendwie so groß ist, nämlich der Film Stromberg. Also Stromberg, der Film, wurde crowdfinanziert. Und ich weiß noch, ich war damals auf der Kampagne drauf und die haben halt richtig viel Geld gebraucht. Irgendwie, es ging da um Millionenbeträge. Und da konnte man sich praktisch reinkaufen, hat dafür dann eben irgendwie, je nachdem, was man gespendet hat, entweder so wurde man im Abbinder irgendwie als Unterstützer genannt oder da gab es bis hin zu einer Nebenrolle. Die hat dann irgendwie, keine Ahnung, 1.000 oder 2.000 Euro gekostet.
Oh, crazy.
Und dafür hast du halt dann deine Nebenrolle bekommen in dem Stromberg-Film. Also ziemlich cool, was da alles so geht.
Ja, nicht schlecht. Also da kann man sehr kreativ werden. Erstmal vielleicht, bevor wir über das Crowdfunding an sich sprechen, was hast du denn jetzt gecrowdfundet oder was crowdfundest du gerade?
Genau, also das ist tatsächlich von meiner Profession weit entfernt. Ich habe zusammen mit einem Illustrator, mit dem ich viel zusammenarbeite, mit dem Philipp Kardesch, habe ich ein Kartenspiel konzeptioniert. Er hat das gemalt, ich habe die Idee dazu gesteuert und zusammen haben wir dann Raffi Roulette entwickelt. Also wie gesagt, ein Kartenspiel, dann ist da noch ein Würfel dabei und es geht praktisch darum, Kreativität zu fördern, Schlagfertigkeit zu fördern, Es geht darum, Geschichten zu erzählen. Man hat drei Karten und einen Würfel und diese drei Karten und der Würfel geben dir praktisch einen Rahmen für eine Geschichte, die du erzählen musst, und deine Mitspieler bewerten das dann. Genau.
Okay.
Und das war am Anfang so die Idee, dass man praktisch, also ich fange mal ganz kurz eine halbe Minute bei der Idee an. Und zwar, meine Schwester wollte früher, als sie noch ganz klein war, nicht sprechen. Und da hat meine Mutter mit ihr Memory gespielt und hat gesagt, so, selbst wenn die Motive nicht zueinander passen, wenn du mir eine Geschichte dazu erzählst, dann kriegst du die Karten. So, also ganz profan. Und dann hat die diese Geschichte irgendwie letztes Jahr an Ostern mit uns geteilt. Und dann haben wir das auch mal so gemacht. Und dann habe ich noch irgendwie so kleine Zettelchen hingeschrieben, die dann irgendwie noch mehr hinzugefügt haben dann. Und daraus ist irgendwie die Idee entstanden und hat über ein Jahr gebraucht, bis wir das irgendwie jetzt alles auch so hinbekommen haben, weil wir natürlich beide irgendwie nebenbei noch Jobs haben. Und jetzt tatsächlich vor, ich würde sagen, 3-4 Wochen ist das Ding online gegangen auf Kickstarter. Also auf der Crowdfunding-Plattform, die wahrscheinlich am bekanntesten ist, deswegen haben wir die auch ursprünglich gewählt.
Okay, finde ich spannend, weil so ein eigenes Spiel zu entwickeln, das hat ja jeder, glaube ich, mal irgendwie so ein, also jetzt ein eigenes Brettspiel oder ein eigenes Ding, das hat, zumindest kann ich mir vorstellen, dass viele mit dem Gedanken mal so ein bisschen jonglieren und sich überlegen, was könnte man, oder zumindest in ganz einfacher Form die Regeln von bekannten Spielen so abändern. Jeder hat dann so seine Hausregeln so ein bisschen.
Ja, oder genauso denke ich mir das auch. Eigentlich will das doch jeder. Das ist genauso wie, keine Ahnung, ein Buch schreiben oder irgendwie sowas will jeder irgendwie mal machen.
Ja, also für viele ist es einfach nur so ein, weißt du, so was, womit man mal so jongliert, aber genau. Das ist nichts Konkretes. Das ist einfach nur so, das wäre ja eigentlich ganz witzig, wenn man das mal machen würde und ein eigenes Brettspiel. Bei mir ist es zum Beispiel so, in meinem Freundeskreis, wir haben ab und zu mal eigene Versionen in digitaler Form von bekannteren Spielen, also beispielsweise in Monopoly mit aber eigenen Karten, eigenen Straßen und so weiter, wo du dann sowas halt, ne?
Ja, genau. Das finde ich cool. Ja, gerade, also ich frage mich auch, warum es die Monopoly-Städte-Edition noch nicht gibt. Das hatte ich auch schon ganz oft irgendwie mir gedacht, also Monopoly Wiesbaden würde ich direkt kaufen und mir hier die ganzen Straßen holen.
Ja, oder so ein Monopoly-as-a-Service-Ding. Ich glaube, es gibt sowas schon, ne, dass du online sagen kannst, hier sollen, so sollen die Städte heißen, so sollen die Karten, Ereigniskarten beschriftet sein und so. Wenn das kein geschütztes Spiel und Begriff wäre, hätte ich das vielleicht schon mal online gebracht, die Software dafür, weil das ist relativ leicht natürlich anpassbar. Du ziehst dann die Karten einfach digital immer.
Ja, es aber, liegt auf der Hand.
aber naja, ist geschützter Begriff. Insofern ist es dann besser, sowas wie du zu machen und sich komplett was Eigenes auszudenken.
Wobei, wir haben tatsächlich auch auf dem Weg dahin mehr oder weniger schmerzlich erfahren müssen, dass auch wir mehr oder weniger geschützte Markennamen nutzen. Weil, also das Spielprinzip, also man könnte auch irgendwie gemein sein und sagen, das ist ja ein Trinkspiel. Weil irgendwie ist es so in die Richtung gegangen, dass wir halt das Ganze natürlich auch lustig machen wollten. Ne? Und so haben wir praktisch Helden mit eingefügt in diese Karten, die man halt aus der Kindheit kennt und die verunstaltet. Zum Beispiel Benjamin Blümchen heißt nicht mehr Benjamin, sondern Crackjamin und hat halt eine Pfeife, ist halt schwer
tätowiert. In diese Richtung geht das Spiel.
Ist schwer tätowiert und hat halt ein Pfeifchen irgendwie. Dann haben wir sowas wie Pippi Langstrumpf. Die heißt natürlich nicht mehr Pippi Langstrumpf, sondern wird in ihren späten Jahren gezeigt und heißt jetzt Pippi Kackstrumpf.
Da habt ihr aber ja sehr, sehr subtilen Humor.
Ja, du, irgendwie. Irgendwie ist es, also wir haben am Anfang auch gedacht, ja, dann machen wir erst irgendwie so eine Einstieg-Edition, dann eine Familien-Edition, dann eine Kinder-Edition, aber das ist halt alles verbrannt, weil wir hatten so einen Spaß, uns die Figuren auszudenken.
Das glaube ich.
Und sind da halt schon ein bisschen, ich will nicht sagen abgedriftet, aber es ist halt schon ein bisschen, schwarzer Humor dabei, so.
Okay, und dann wahrscheinlich Probleme mit den Namen, weil es dann doch sehr ähnlich klingt, oder wo gibt es da Probleme?
Ja, genau. Also der Philipp sagte, also er ist ja Illustrator und sagte, eigentlich kann man ja zeichnen, was man will, ist überhaupt kein Problem. Und dann haben wir uns da keine Gedanken mehr drüber gemacht, bis wir halt diese Kickstarter-Kampagne dann wirklich angelegt haben, bis es ernst wurde. Und dann haben wir gesagt, wollen wir nicht doch nochmal einen Anwalt fragen? Und dann habe ich dann so eine Anfrage irgendwie gestellt und habe mit einem Anwalt telefoniert. Und der hat sich das angesehen und hat direkt gesagt, da würde ich komplett die Finger von lassen. Stampf das ein, lass das einfach komplett. So, und ja. Das war natürlich ein riesen Downer und dann hat der Philipp nochmal mit einem bekannten Patentanwalt gesprochen und der feiert das Spiel und der sagt, ja, Leute, traut euch das, ihr müsst nur die Namen so ein bisschen abändern.
Der sieht schon große Honorare reinfließen, wenn die Leute sich alle beschweren. Ja.
Also bisher tatsächlich ist alles gut gegangen, auch wenn wir ein paar Mal angesprochen wurden, ob das denn so in Ordnung ist, aber wir haben halt die Namen unkenntlich gemacht. Also das heißt jetzt nicht mehr, das heißt jetzt zum Beispiel nicht mehr Nemo Tonno, das ist unser Nemo ja, unser Fisch, der an der Wand hängt, aus Findet Nemo. Und der heißt jetzt Thunfisch-Tonno. Oder das Spiel hat tatsächlich auch einen anderen Namen. Es hieß vorher Rafiki-Roulette, weil der Affe aus König der Löwe, aus König der Löwen uns inspiriert hat. Aber jetzt heißt es nicht mehr Rafiki-Roulette, sondern Raffi-Roulette. So, der Affe bleibt natürlich gleich, ist auch unser ja, Markenzeichen, könnte man sagen. Aber die Namen haben sich ja praktisch geändert.
Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach vielen, wo man dann wieder, also dadurch, dass es wieder komplett was ist, was fern deiner normalen Arbeitssache ist, also deinem Kern quasi, wieder was, wo man viel lernen wird. Ne?
Also es ist unfassbar, man, wirklich. Ja. Also alleine, was ich da jetzt bei gelernt habe, bei diesem ganzen Projekt, das bringt mir so viel mehr, als dass ich halt dieses Spiel auf den Markt bringe. Das ist so ein... Also für mich persönlich wichtiger Erfahrungsschatz, woran man denken muss, wie das alles funktioniert, wie die Mechanik hinter so einer Kampagne funktioniert, hinter Crowdfunding überhaupt, was da alles für ja, verschiedene Dinge bedacht werden müssen. Ne? Also ich habe wirklich viel gelernt.
Ja, bei solchen Projekten finde ich, ist oft der Weg das Ziel.
Absolut.
Weil diese ganzen Sachen, die du lernst, dass du weißt, wie man überhaupt sowas auf den Markt bringt. Auch bei, wenn du jetzt ein Buch schreibst, ne, ist auch, finde ich, interessant, wie diese ganze Dynamik, ich will eigentlich gar kein Buch schreiben, um dann ein Buch geschrieben zu haben, sondern ich will eigentlich mal gerne wissen, wie das so abläuft mit dem ganzen, mit Lektorat dann und
genau. Das
ist dann, also finde ich spannend.
Ja, ist absolut spannend.
Okay, wir wissen, was du machst. Schon mal spannend, ist schon mal ungewöhnlich. Wie kriegt man sowas auf der Crowdfunding-Plattform, wo war bei euch Kickstarter, ne?
Genau, Kickstarter, ja.
Wie kriegt man sowas den Leuten vorgestellt, dass die alle sagen, geil, das brauche ich. Was habt ihr für Geschenke, Tiers heißt es, glaube ich, oder so, ne?
Das sind Belohnungen. Ich weiß gar nicht.
Ja,
wahrscheinlich heißen die irgendwie anders auf Englisch, aber ja. Genau, also Belohnung. Ja, also erstmal grundsätzlich, also wie sind wir überhaupt auf Kickstarter gekommen? Wir saßen, als wir das Ganze entwickelt haben. Du musst wissen, der Philipp ist halt ein Kreativer, der Philipp Kardesch, und Kreative, sind, also ich will jetzt, aber er ist halt ein bisschen, man muss ihm schon ab und zu mal in den Arsch drehen und sagen, komm, jetzt lass uns mal was machen. So, und dann hat sich das auf jeden Fall hingezogen und dann habe ich gesagt, so, wir machen jetzt eine Workation. Übrigens inspiriert von eurer Folge zum Thema Workation.
Geil.
Also ein Kurztrip, wo wir einfach uns mal nur diesem Thema widmen. Und der Philipp hat halt so einen kleinen Wohnwagen, der wirklich sehr, sehr klein ist, und damit sind wir dann auf den Campingplatz gefahren und haben das dann so ein bisschen entwickelt, ne? Und da hatten wir irgendwie abends drüber gesprochen, ja, wie wollen wir das dann auf den Markt bringen? Das sind ja doch ein bisschen Kosten, die da entstehen. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe vor, keine Ahnung, einem Jahr oder zwei Jahren mal ein Spiel gekauft, ein Kartenspiel auf Amazon, was über Kickstarter finanziert wurde. Und zwar Exploding Kittens heißt das.
Okay.
Und dieses Spiel hat tatsächlich ein Wunschziel gehabt von $20,000.
Ja.
Und hat 8,5 Millionen Dollar gefundet. So, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die wurden einfach durch diese Crowdfunding-Kampagne zu Millionären. So, und das war halt so das große Ziel. Und ich war auch der Meinung, dass man das schaffen kann, ne? Weil, wie das halt so ist, je tiefer man sich damit auseinandersetzt, desto tiefer kommt man dann auch rein und wird dann mit der Realität konfrontiert. Natürlich ist es so der erste Bremser von dem Ganzen, dass es halt eine deutsche Kampagne ist und bewusst nicht Englisch ist. Aber da mussten wir uns natürlich dann andere Strategien einfallen lassen, wie wir irgendwie möglichst viel Geld einsammeln, wie wir das Ganze bekannt machen. Und die einfachste Strategie ist dann erstmal, du hast es schon angesprochen, sind die Belohnungen. Also wir haben uns halt Gedanken gemacht, okay, wie kann man denn, welche Belohnung würden denn unsere Unterstützer gut finden? Und allein, was wir da gelernt haben, das habe ich mir übrigens abgeguckt von diesen Exploding Kittens, ne? Die haben irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal, 10% an Kohle haben die gemacht durch die normale Version. Und dann haben die eine Not Safe for Work Version.
Ah ja.
rausgebracht und die hat dann irgendwie das Dreifache gekostet, ne? Und das haben wir tatsächlich auch gemacht, die Not Safe for Work Version.
Und waren das gerade schon die Namen aus der Not Safe for Work Version oder waren das die neutralen? Dann will ich nämlich nicht wissen, wer.
Das waren die neutralen tatsächlich. Okay. Genau. Also du kannst praktisch bei uns ganz normal das Spiel für eine Belohnung, also du bekommst für 15 Euro die Belohnung des Spieles und für 25 Euro bekommst du die Belohnung der Not Safe for Work Version. Also dann bekommst du das Spiel plus die Not Safe for Work Version. Und ich kann ja ganz kurz, ich habe es gerade offen, wir haben mit den Early Birds zusammen haben wir, sage ich mal, 60 Unterstützer für die normale Version. Mhm. Und für die Not Safe for Work Version haben wir 122 Unterstützer.
Naja, ein klarer Trend.
Ein ganz klarer Trend, ja. Und also das war schon mal ein krasses Learning, dass man halt, und das ist halt auch Kickstarter-exklusiv, weil Not Safe for Work werden wir niemals in den Handel bringen, so, und deswegen durch diese Exklusivität ist natürlich schon mal, lockst die Leute so ein bisschen dahin. Dann haben wir so eine Unsterblichkeitsversion, die kostet dann irgendwie deutlich mehr, 200 Euro kostet die ist aber auch stark begrenzt und dafür wird dann halt dein Bild in der Anleitung irgendwie abgedruckt. Und der
ja, gut, das ist natürlich für viele dann, die so narzisstische Züge haben, vielleicht sogar ganz geil, ne? Wenn sie dann sagen, ach geil, ich bin in den ganzen, dieses Spiel, da bin ich in der Anleitung abgebildet.
Ja, absolut. Ja. Und ich meine, da haben halt auch so viele ganz, ganz enge Freunde irgendwie mitgespendet, ne? Die gesagt haben, ah ja, komm, ey, ich will wirklich, dass das irgendwie live geht und haben sich dann halt das Paket gekauft. Und genau, dann haben wir halt noch so ein Influencer-Paket gemacht und haben dann halt gesagt, so, pass auf, für 650 Euro kommen wir zu dir mit Rafiki oder Raffi Roulette, spielen mit dir eine Runde und machen dann eine Kneipentour und bringen ein Kamerateam mit und die machen dann noch Influencer-Zeug für dich, ja. Das heißt auch Influencer-Paket. Da haben wir tatsächlich null verkauft. Also das, ich meine, und das ist ja das, was man lernt, ne? Also was wollen die Leute? Was kommt halt nicht gut an? Ja?
Was war das für ein Betrag dafür?
Wie, was hast du gesagt? 650 Euro.
Na, ist natürlich auch ordentlich, ne?
Genau, ist ordentlich. Aber dafür bekommst du halt die beiden Gründer, die mit dir spielen, um die Häuser ziehen und ein Kamerateam.
Das also, hättet ihr vielleicht auch nochmal in der Not Safe for Work Version anbieten müssen.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch, also natürlich bekommt man da die Not Safe for Work Edition dazu. Und dann, ganz interessant, also wie gesagt, man, wie du schon sagtest, man lernt halt beim Machen letztlich, ne? In einem Nebenort ist zeitgleich mit unserer Crowdfunding-Kampagne eine weitere Kampagne online gegangen, auch mit einem Spiel. Und die haben das ganz klug gemacht. Die haben ganz viele lokale Editionen einmal angeboten und so Firmeneditionen. Also, dass sie dann sagen, okay, für 3.000 Euro kriegst du halt 100 Mal das Spiel, aber in deiner Firmenedition mit Labeling und sowas. Ne? Mhm. Und die haben dadurch recht viel eingenommen in der Anfangszeit. Und die haben wir, also eine ähnliche Edition haben wir dann auch noch eingeführt, aber halt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und die wurde bisher halt auch noch nicht gekauft. Aber einfach, um praktisch aus einem B2C-Produkt ein B2B-Produkt zu machen. Ne?
Ist das so ein Case für Firmen, dass die sagen, cool, wir wollen, weiß ich nicht, unseren Mitarbeitern was bieten und da wollen wir das selber branden?
Ja, also die These habe ich aufgestellt und da stehe ich auch oder da stehe ich dahinter. Das glaube ich auf jeden Fall, dass das ein Case ist. Vielleicht nicht für uns, weil unser Spiel halt eher also noch über der Gürtellinie bleibt, aber knapp. Aber generell, ich meine, das ist doch cool, wenn du irgendwie sagst, ey, ich bin die Firma XY mit 50 Mitarbeitern und unterstütze hier eine lokale Brand, die hier irgendwie gerade ein Spiel finanzieren möchte und schenkt es meinen Mitarbeitern oder meinen Kunden oder sowas. Also ich glaube tatsächlich, das ist schon ein Case und eben der Weg von einem B2B-Produkt auf ein B2C-Produkt. Andersrum, von B2C auf B2B.
Ja. Ja, schlau. Also wenn das funktioniert,
Hut aber ab. Bei uns, wie gesagt, nicht.
Noch aber nicht, noch nicht, ja.
Genau.
Wie lange läuft das?
Das läuft noch 25 Tage, genau. Wir haben mit 50 Tagen gestartet und sind jetzt genau bei der Halbzeit.
Was mich interessieren würde, wäre, was die Leute, die da finanzieren, sind das Leute, die überwiegend bei euch von außerhalb kommen? Oder ist das quasi Kickstarter-Laufkundschaft? Kannst du das sagen?
Also ich kann es auf jeden Fall einschätzen. Ich würde schon sagen, dass wir tatsächlich relativ viel selber mit reingebracht haben. Der Philipp hat ein großes Netzwerk und wir sind da wirklich über
Okay.
unsere Schatten gesprungen. Also ich habe das auch auf sämtlichen Netzwerken immer wieder geteilt, die Leute zugespammt. Ich habe in alle möglichen WhatsApp-Gruppen, mit denen ich war, habe ich ein Video, ein kleines Video gedreht und denen praktisch so Karten gewidmet und gesagt, ey, helft uns, unseren Traum zu verwirklichen. So. Also bin da wirklich, oder wir sind da beide über unseren Schatten gesprungen. Von daher kam, ich würde sagen, 70%, 60, 70% von uns und der Rest praktisch von außen, wobei wir aber auch Werbung schalten dafür tatsächlich. Also sowohl auf
Ah,
Facebook als auch
okay.
Instagram haben wir halt hier auch auf diesem Gründertrakt einen befreundeten Kerl, der hat eine sehr gute ja, kleine Agentur praktisch hat, aber auch alleine das macht, also auch Freelancer. Und der macht Social Media und hat uns da unterstützt. Und dadurch kam natürlich auch irgendwie ein bisschen rein, ne? Und dadurch werden die ganzen Kanäle wie Facebook und Instagram irgendwie aufgebaut. Ja, aber das für alle da draußen, die mal selber ihre Crowdfunding-Kampagne starten wollen und ihr Produkt dadurch finanzieren wollen, da ist es extrem wichtig, schon im Vorhinein eine Community aufzubauen. Weil wenn du erst startest mit dem Startschuss deiner Crowdfunding-Kampagne, dann ist es wirklich extrem viel schwieriger. Und das haben mir auch tatsächlich dann irgendwie alle geraten. Ich bin dann halt kurz bevor das dann losging, bin ich dann irgendwie in so Facebook-Gruppen reingerutscht und habe halt gefragt, so Tipps und Tricks, wie sieht's aus? Und da war tatsächlich also ein großes Learning, dass man halt schon vorher auf jeden Fall seine Community haben sollte, damit es dann
So
auch
einen harten
irgendwie,
Kern, der Unterstützer dann wahrscheinlich, ne?
genau, die kriegen dann auch alle irgendwie eine Benachrichtigung, sobald es losgeht. Und dann bekommt man halt direkt am Anfang ein bisschen Traktion. Wenn das viel ist, kann das auch dazu führen, dass man eben auf die Kickstarter-Startseite kommt. Das bringt halt alles so
Seid ihr?
Nebeneffekte mit. Nee, nee.
Okay,
Nicht, dass
ist
ich
wahrscheinlich
wüsste.
dann auch schwieriger, ne?
Ja, also ich meine, es gibt ja Zehntausende von Projekten auf Kickstarter. Das ist fast nicht möglich.
Ich habe früher immer gedacht, ach cool, du stellst dein Projekt da ein, die Leute schauen sich das an, so ein bisschen, ja, das Stammpublikum dieser Seite gucken sich die neuesten Projekte an und denken so, okay, wenn es cool ist, dann supporte ich und wenn nicht, dann nicht. Aber es ist doch mehr Eigeninitiative gefragt, ne? Du musst die Leute da selber drauf bekommen auf diese
Ja,
Plattform.
also das ist ultra. Also wir haben wirklich viel, viel Zeit, also so 1, 2 Wochen vor Start, unfassbar viel Zeit investiert, haben Prototypen rausgeschickt an verschiedene Influencer, an Blogs. Und da bin ich übrigens erstaunt, wie wenig dadurch rumkam. Also wir haben ein paar
Okay.
Blogs, die wirklich, also so, ich sag mal, Blogs zum Prokrastinieren, also
Ja.
Prokrastinieren, so mit lustigem Content.
Ja.
Und die wirklich groß sind, also die zu den Top 20 deutschlandweit gehören, und da kamen irgendwie 20 € oder sowas. Also, das ist wirklich krass, wie die haben eine sehr, sehr hohe Reichweite, aber dann wahrscheinlich eben nicht
Ah, die haben dann
die
berichtet über die
Klickrate.
Kampagne.
Genau. Die haben
Okay.
berichtet, ein Blog hat zum Beispiel einfach nur einen Bericht geschrieben, der andere Blog hat einen Test gemacht von dem Kartenspiel und
Kannst du das so tracken, dass das darüber so wenig kam?
ja, über einen Drittanbieter. Also Kickstarter hat da relativ wenig Möglichkeiten zu tracken. Man kann natürlich einmal Google Analytics da dran bauen, aber da sieht man das nicht so richtig gut. Es gibt da so einen Nebenweg, der nennt sich Kickbooster. Und über Kickbooster kann man praktisch Links erstellen, die man dann den verschiedenen Leuten gibt. Und dann sieht man praktisch, über welche Kanäle was reinkam.
Ah ja.
Und darüber
Okay.
kann man auch so Links praktisch erstellen, die dann irgendwie mit Provisionen hinterlegt sind. Aber das ist auch sehr schwer daran zu kommen. Also ich dachte mir so, ja, okay, ich schicke einfach den Link mit Provision 15% an die ganzen Influencer raus und dann boosten die das schon. Aber das funktioniert so nicht. Also die wollen tatsächlich alle Geld.
Ja,
Oder die
das kann ich mir
meisten.
gut vorstellen. Also klar, du willst natürlich dann sehen, dass die Reichweite unabhängig vom Erfolg vergütet wird. Ich kann das einerseits verstehen. Andererseits natürlich, was sind denn so Influencer, an die du das geschickt hast?
Das sind die unterschiedlichsten. Also ich habe natürlich irgendwie gesucht nach Influencern in der Zielgruppe, auch nicht zu große, sondern eher so, ich sag mal, Reichweite zwischen 50 und 80.000 irgendwie, wo die Fans dann halt noch ein bisschen enger dran sind, so die These, und die dann halt irgendwie eher Bock drauf haben, auch sowas zu unterstützen und halt nicht unbedingt aufs Business immer gucken. Und halt irgendwie von der Zielgruppe, ich sag mal so, zwischen 20 und 30 Jahre alt und ja, eben lustig irgendwie. Ja, aber ja, also es kam auch von wenigen was zurück und oft dann halt irgendwie nur gegen Kohle.
Ja, die bekommen viele Anfragen, glaube ich. In diesen Größen, die du gerade genannt hast, ist doch mehr geworden in den letzten Jahren.
Auf jeden Fall.
Und die filtern da, glaube ich, schon sehr genau, wo sie sagen, okay, da Provision, nö, raus.
Ja. Ja, also es ist nicht ganz leicht. Also tatsächlich, gerade um so die ersten Schwellen zu kriegen, hilft es, glaube ich, einfach ja selber die Werbetrommel zu rühren. Also selber in die Marketingposition zu gehen und wirklich Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, damit jeder, den man kennt, davon weiß irgendwie.
Aber man sieht mal wieder, unternehmerisches Tun ist viel Kreativität. Bei dir, du musst 1000 Wege finden, das irgendwie an die Leute zu kriegen und wirst dabei ja auch wirklich kreativ. Also
ja, absolut. Ja. Das ist natürlich auch, das laugt halt auch aus, ne? Also es ist tatsächlich schwer, die ganze Zeit wirklich voll dran zu bleiben. Jeden Tag Stories ohne Ende. WhatsApp-Stories, ne? Also WhatsApp ist ein toller Kanal, den man, glaube ich, unterschätzt. Facebook-Posting und so weiter und so fort. Und jetzt, wir haben relativ zügig, würde sagen, nach 6, 7 Tagen, haben wir unser Ziel erreicht. Und danach flacht das alles so ein bisschen ab. Und das ist tatsächlich auch was Kickstarter selber schreibt. Ey Leute, denkt euch eine Kampagne aus für dieses Zwischenzeitplateau irgendwie. Also das ist wohl ganz normal, dass das abflacht. Und da sind wir jetzt bei, uns was auszudenken.
Aber ihr seid fast finanziert, richtig?
Wir haben schon 100% erreicht. Also wir sind überfinanziert. Genau, also der Zielbetrag war 6.500 Euro. Das war so unser Betrag, den wir uns ausgerechnet haben, den wir brauchen, um die Spiele zu produzieren. Und wir sind jetzt bei 7.150. Das Ding ist natürlich, was da noch alles reinfällt. Also wir haben nicht unbedingt mit einberechnet, dass Facebook und Instagram-Werbung so teuer ist. Dann bekommt Kickstarter eine Provision von 5%, dann der Zahlungsverkehr kostet nochmal 3%. Dann ist es natürlich so, die Not Safe for Work-Edition muss ja auch produziert werden. Das hat man halt vorher auch nicht so wirklich auf dem Schirm tatsächlich, weil es erst relativ Richtung Ende uns in den Sinn kam und die müssen wir halt auch noch produzieren, die müssen wir noch zeichnen, die müssen wir noch erstellen. Dann haben wir auch
Die kann man noch nicht sehen als
genau, die kann man noch nicht sehen, die ist halt streng geheim. Und dann haben wir sowas wie eine Collector's Edition, wo da noch eine Stickersammlung dabei ist, ein T-Shirt und sowas. Und das sind halt alles, also das macht die Kalkulation nicht einfacher. Genau. Von daher ist zwar 100% erreicht auf Kickstarter, aber wir müssen mal schauen, wo uns reicht.
Nicht schlecht. Also jetzt ist quasi für dich nochmal angesagt, Werbung, schauen, wie man irgendwie das Ganze an die Leute kriegt und ja, sehen, dass es dann auch am Ende in der Produktion alles reicht. Für dich ist es aber nicht so, dass du sagst, ja, ich brauche nicht mehr als diesen Betrag, sondern du willst es danach dann auch in online, ist es dann erhältlich oder?
Genau, also genau, das ist das Ziel. Also wenn das dann erstmal alles produziert ist, da kümmern wir uns jetzt halt nebenbei auch drum, weil die haben ja natürlich alle lange Lieferzeiten. Allein die Verpackung, das ist so ein Stoffbeutel, 12 Wochen Lieferzeit, ne? So, und das ist natürlich bei den Karten und sowas ähnlich und bei den Würfeln. Und aber sobald das produziert ist, haben wir dann praktisch auch einen Puffer, sodass wir das dann auch einmal natürlich auf Amazon anbieten werden, aber auch irgendwie bei lokalen Händlern, ne? Also alles so ein bisschen auf eine mehr oder weniger lokale Schiene, dass man vielleicht irgendwie, ich kenne hier ein alter Schulfreund von mir, hat einen Edeka-Markt und da werde ich mal irgendwie was an die Kasse stellen. Also da brauchen wir natürlich Pappaufsteller, was halt alles so dazugehört. Ne? Und dann soll es halt auf jeden Fall auch natürlich im physischen Handel geben. Weil ich finde, das ist ja irgendwie das Geile. Ne? Wir Freelancer oder die meisten Freelancer, die machen halt den ganzen Tag irgendwie geistige Arbeit. Und gerade auch deswegen ist halt so der Wunsch da, irgendwie was Anfassbares zu haben. Ne? Und das finde ich, ist auch so ein bisschen der Reiz, vielleicht auch so ein bisschen der Beweggrund, warum ich da Bock drauf hatte und das gemacht habe, um einfach Abwechslung reinzubringen und und irgendwie mal was anderes zu haben, zu machen. Und dann macht es natürlich auch Spaß, wenn man das dann irgendwie in einem Supermarkt oder irgendwie bei, weiß ich nicht, Hugendubel oder sonst irgendwo zu sehen, wie das da steht.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, dass man ein physisches Produkt hat, das ist schon etwas, was einem manchmal fehlt, wenn man die ganze Zeit nur digital macht. Ne? Es ist dann immer so, klar, du kannst es dann von überall abrufen und nutzen, Andererseits ist es natürlich auch mal cool, in ein Geschäft zu gehen oder wo auch immer und zu sehen, ach guck mal, hier steht mein Buch oder hier steht mein Produkt oder so.
Ja, absolut. Ja, ganz genau.
Nur die Hürde ist halt recht groß, das in, die, in den Handel zu bringen. Ja. Musst du vielleicht mal nächstes Jahr mit in die Hütte der Löwen gehen, wenn das ein gutes Spielprinzip ist.
Und ach, also es ist tatsächlich ein Liebhaberspiel. Ne? Das Spielprinzip ist ja relativ simpel und es gibt ja auch viele von diesen Kreativitätsspielen. Ja? Die meisten sind halt eher so für, ich sag mal, Agenturen oder sowas, um so ein bisschen ja, kreativ zu werden. Unseres ist halt eher mit einem Fokus auf ja, liebevolle Zeichnung. Also das ist halt wirklich toll gezeichnet. Der Philipp, der ist wirklich richtig gut da drin. Und aber es ist jetzt nicht so ein ultra geiles Strategiespiel, was ich wochenlang spielen kann. Es ist halt ein Liebhaberprodukt. So, von daher ist Höhle der Löwen wahrscheinlich eher der falsche Ansprechpartner dafür.
Ja, manchmal denke ich, was da so für Sachen vorgestellt werden, auch eigentlich kannst du da ja eigentlich mit fast allem hingehen.
Und, ja, aber willst du das auch?
Ja, genau, das ist die Frage, ob du Bock hast, dich dann da so durch einen Fleischwolf drehen zu lassen teilweise, ne? Wie das dann so ist.
Ja.
Ja, das muss man natürlich selber wissen. Aber ich könnte mir vorstellen, sowas ist natürlich dann einfach ein guter Boost. Ich glaube, du kannst fast jedes Produkt da hinstellen und es ist eigentlich dann danach zumindest erstmal ordentlich Traffic
drauf. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also das ist tatsächlich auch das A und O irgendwie, ne? Wie bekomme ich Traffic auf meine Kickstarter-Kampagne oder auf meine Crowdfunding-Kampagne? Also wie wir uns da den Kopf drüber zerbrochen haben, es ist wirklich nicht leicht, weil wir sind wirklich davon überzeugt, das macht Spaß, sich anzusehen. Wir haben ein schönes Video gemacht, irgendwie die Karten, die guckt man sich irgendwie gerne an, man lacht dabei, aber wie bekommt man die Leute darauf aufmerksam? Das ist wirklich ja, so das Bottleneck.
Ja, ich kenne das. Also ich bin auch mehr Produktentwickler als Vermarkter, muss ich wirklich sagen. Also ich baue gerne Sachen, ich steckt da viel Zeit und Überlegung rein. Aber dieser Teil, wo es dann darum geht, das Ding an die Leute zu bringen, das ist einfach immer anstrengend.
Ja, aber macht halt auch Spaß. Also mir schlägt so ein kleines Marketingherz. Ich habe ja, wie gesagt, viel irgendwie in Digitalagenturen gearbeitet und da geht es ja nun mal um Werbung. Also es macht mir schon Spaß und das alles auch so zu analysieren, zu schauen, okay, wo sind jetzt die größten Traffic-Quellen, was kann man auch machen, was bringt es eigentlich? Also wir waren halt in zwei Zeitungen, ne? Was bringt es eigentlich? Ne? Und die eine Zeitung, die hat uns tatsächlich null gebracht, null. Aber da war auch so ein scheiß Artikel drin, wo dann einfach nur so nach dem Motto, ja, es gibt ein neues Spiel. Aber da stand nicht einmal das Wort Kickstarter, nicht einmal irgendwie Kampagne oder sowas. Also, ja, genau. Macht schon Spaß, sich das Ganze irgendwie so zu begleiten.
Ja. Das ist im Prinzip auch der Grund, warum man ein Side-Projekt starten sollte, ne? Um so ein bisschen mal raus aus dem üblichen Alltag zu kommen und sich mal anderen Dingen zu widmen, von denen man vielleicht vorher gar nicht wusste, dass sie einem Spaß machen. Also vielleicht gehst du ja jetzt unter die Spieleerfinder, weißt du, machst jetzt quasi nichts anderes mehr, weil du sagst, das ist so eine geile Sache, das ist eigentlich total der andere Kram, Hello Agile und so, alles weg damit. Ich habe gar keine Lust mehr darauf. Sonst sagst du es jetzt, ne? Also mal jetzt überspitzt.
Gesagt. Ja, klar, aber klar, könnte sein. Ich meine, hätte das Spiel halt ultra eingeschlagen, man steckt ja nicht drin, ne? Also wenn dann, keine Ahnung, irgendwie Weiß oder sowas da darüber berichtet, dann hätte es ja auch ganz anders sein können. Oder wenn da irgendwie Fernsehsender oder weiß ich nicht, ne? Könnte ja, ist ja alles
sehr erfolgsorientiert gedacht, ne? Also ich meine jetzt eher so aus, dass du sagst halt, dass du einfach an diesem ganzen Prozess, mal unabhängig davon, ob das jetzt einschlägt wie Bombe, dass du sagst, der Prozess macht mir so viel Spaß, ich kann mir eigentlich in den nächsten Jahren erstmal vorstellen, das richtig intensiver mal zu machen und auch mit einem größeren Spielprinzip als das, was du jetzt vielleicht gemacht hast.
Ja, hätte sein können.
Ja, klar, eben, also ich meine, hätte.
Ja, genau, aber klar, also auf jeden Fall. Ich meine, so, ich glaube, das wäre nicht der erste Fall von jemandem, der einfach so ein Passion-Projekt startet und dann einfach sich da voll drin sieht und aufgeht und das sein neuer Hauptjob wird. So. Also klar.
Hast du noch einen Tipp für Leute, die jetzt vielleicht auch sagen, okay, Crowdfunding würde ich auch gerne mal für eine Sache ausprobieren, die ich schon ganz lange umsetzen möchte? Wenn du so überlegst, einen sehr wertvollen Tipp, der dir geholfen hat?
Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, schaut mal auf Facebook in die Gruppe Kickstarter Austausch Deutschland. Da kann man schon echt viel, viel mitnehmen und da kann man auch einfach mal reinfragen. Ich meine, es gibt immer die Leute, die dann irgendwie sagen, blödes Produkt, macht das nicht. Aber es gibt da halt auch viel qualifizierte Tipps und ansonsten, ja, schaut, dass ihr schon vor, lang vor dem Start irgendwie eine Community aufbaut. Das ist, haben wir tatsächlich sehr unterschätzt, war gar nicht auf dem Schirm von uns, aber das nehmen wir als fettes Learning mit. Und ansonsten schreibt mir gerne auf LinkedIn zum Beispiel, David Hilmer, connectet euch da gerne mit mir und schreibt mir, ich teile gerne meine Erfahrung.
Wo finden Hörer dich denn sonst noch? Also LinkedIn, du hast, wir nehmen jetzt nicht alle Projekte, Hello Agile hast du noch genannt. Genau. Und das Crowdfunding-Projekt unbedingt nochmal nennen. Wie?
Genau. Also einfach auf Kickstarter gehen und da Raffi Roulette eingeben. Ja, kann man sich, glaube ich, recht leicht
merken. Ja, ich verlinke das auch einfach in den Shownotes. Dann.
Genau, ja. Und noch läuft die Kampagne, also noch habt ihr die Chance auf die Not Safe for Work Edition, die es ja nicht im Handel geben wird. Und ja, that's it.
Wunderbar. Ich danke dir, David, dass du das so ausführlich hier mal erzählt hast. Ich habe einmal, glaube ich, Crowdfunding für einen Kunden so ein bisschen, also nicht betreut, sondern ich habe das so ein bisschen mitbekommen am Rande. Der hat das auch gecrowdfundet, das Projekt. Und das ist leider in die Hose gegangen, das Projekt. Aber fand mal spannend, auch von dir zu erfahren, wie das genauer aussieht und wie es auch aussehen kann, vor allen Dingen, wenn es erfolgreich ist.
Ja, also das wird sich natürlich noch zeigen, ob das da wirklich auch danach noch erfolgreich sein wird, aber zumindest die Crowdfunding-Kampagne haben wir schon mal so gut wie geschafft, was natürlich ein riesen Erfolg ist. Also es ist mega cool. Wobei, also wenn ich noch einen Tipp mitgeben darf, also geschafft ist nicht gleich geschafft, ne? Also das wird ja praktisch erst, wenn du 100% erreichst, bekommst du das Geld. Aber nachdem dann so irgendwie die 100% erreicht waren, haben auch manche Leute dann ihren Betrag geändert. Also das kann man auch. Man kann das auch zurückziehen tatsächlich.
Oh Gott,
was? Sodass man unter Umständen, wenn es ganz blöd läuft, dann halt wieder unter die 100% kommt. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber eigentlich, ja, alles oder nichts Prinzip, ne?
Also so nach dem Motto, wenn das dann sowieso finanziert ist, dann kann ich ja auch sagen, hey, das alles jetzt Überschuss muss nicht sein. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen was von meinem Ding zurück, oder wie?
Ja, also das können praktisch die Backer, also die Unterstützer, können das,
genau,
das sagen.
Genau, das meine ich. Also nicht aus deiner Sicht, sondern jetzt aus Sicht
eines richtig.
Unterstützers.
Ja. Richtig, genau. Das könnte er machen, ja.
Oh, fies. Okay,
das ist richtig
auch noch was man beachten muss.
Ja, ja. Also es gibt auf jeden Fall viel zu lernen, aber es ist ultra spannend und es macht riesen Spaß.
Glaube ich dir. Also, wenn sowas so klappt, ist natürlich viel Stress dann auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich, wenn es dann alles durch ist, die Finanzierungsphase, und es dann auch ums Umsetzen geht. Aber das ist ja eigentlich das, was man will.
Ja, positiver Stress auf jeden Fall.
Genau, das meine ich. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen irgendwann.
Ja, richtig.
Na, ich danke dir, David. Das war sehr interessant.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Genau, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Du hast ja sowieso alle 3 Monate irgendwas Neues. Also ist es ja wahrscheinlich nicht. Also es ist ja sowieso so, dass du dann wahrscheinlich irgendein neues Projekt wieder hast und wir dann darüber sprechen werden. Insofern sage ich mal, wir sehen uns in ein paar Monaten oder hören uns.
Ja, cool, auf jeden Fall.
Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut gerne in unsere Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch oder auf unserem Slack-Workspace vorbei. Der ist auch in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr euch für unsere Doku, wo wir gerade bei Side-Projekt sind, ne, für unsere Freelancer-Serie interessiert, die wir gerade drehen, da geht es um eine Freelancerin, die sich gerade selbstständig macht in Corona-Zeiten und wie das so alles ist, was man in Deutschland so alles an Herausforderungen bei der Selbstständigkeit ins Gesicht bekommt, wenn man so will. Es ist ja leider so, es wird einem ins Gesicht geklatscht. Dann schaut gerne mal auch auf unserem Instagram-Kanal Freelance, Go Freelance, genau, so heißt das Ding, vorbei. Und vielen Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail@freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter @freelancerpodcast.